für alle die, die die letzten beiden Folgen verpasst haben, die haben festgestellt, dass es mir gar nicht so leicht fiel, aber dann doch, es lag wahrscheinlich auch am Moderator, für einen Geldmacher, der heute auch wieder da ist, über mich zu sprechen. Ich bin sehr dankbar, dass ich heute wieder auf dieser Seite hier sitzen darf, von unserem kleinen Podcast-Studio hier im Digital Hub für Logistics und Commerce in Hamburg. Per Witten ist auch bei uns, also der gute Geist, schaut uns zu heute bei unserer nächsten Podcast-Folge. Und ich bin natürlich dann gleich in die Offensive gegangen, weil gesagt hat, der sich das ausgedacht hat, in den letzten beiden Folgen mich mal hier auszuquetschen zu meiner, zu meinem Werdegang und zu meiner Person, den hier zu behalten, weil die aufmerksamen Hörer und Zuseher, die haben es vielleicht schon erkannt und auch schon ihn gesehen, als er bei mir Gast war. Deswegen war das wahrscheinlich die Rache vom letzten Mal, jetzt so penetrant dann in meiner Kindheit rumzubohren. Aber ich hätte auch nichts erzählen müssen. Von daher, lieber Finn, ich bin sehr dankbar und froh, dass du da geblieben bist, hier in Hamburg. Ja, tolles, schönsten Wetter heute auch natürlich wieder hier in der schönen Hansestadt. Und möchte natürlich die Gelegenheit auch nutzen, das ist schon eine ganze Weile her, dass wir uns sehr intensiv ausgetauscht haben, auch mal nochmal das ein bisschen in Erfahrung zu bringen, ein bisschen mehr tiefer zu legen, was dich gerade so bewegt. Also vielen, vielen Dank, dass du da bist und ich freue mich auf eine interessante Session mit dir.
Vielen Dank, dass ich da sein darf. Und ich freue mich auch sehr, weil man könnte ja fast auch meinen, dass könnte die dritte Folge von André Keber werden. Ne?
Könnte man meinen. Wir werden sehen, ob das wirklich so ist. Aber mal der Reihe nach. Wir fangen jetzt erstmal an, weil ich habe wirklich ein paar Fragen in deine Richtung, weil die Welt da draußen, die bewegt sich so unheimlich schnell mit jedem Tag. Irgendwelche neuen Nachrichten. Jetzt ist gerade hier Davos und dann stehen da irgendwelche Menschen auf der Bühne, die unsere Geschicke in dieser Welt leiten wollen. Wie nimmst denn du gerade die geopolitische Lage bei dir, bei deinen Kunden und auch allgemein war? Was bewegt dich da gerade da draußen?
Ja, ich glaube, das Erste ist, dass es einfach so viel ist, dass man schnell den Überblick verlieren kann. Ne? Wir haben einmal, wie du sagst, die geopolitischen Themen. Ukraine hat jetzt schon ein paar Jahre, oder der Krieg, der dauert jetzt schon ein paar Jahre an. Wir haben jetzt Nahostkonflikt. Wir haben aber auch Krisen, da redet man gar nicht so drüber. Sudan, Mali, Haiti. Das heißt, es ist hier eine Menge los im negativen Sinne. Dann, was ein bisschen zurückgedrängt wurde, worüber man gar nicht mehr so spricht, ist das ganze Thema Klimakrise. Ne? Mhm. Aber die ist ja nach wie vor da, die wird uns ja nach wie vor begleiten. Wir haben Überschwemmungen, wir haben Dürren, die ganze Thematik Eisschmelze, Temperaturanstieg. Ne? Das heißt, da muss ja weiter auch dran gearbeitet werden, dass uns das nicht komplett überrollt. Wir haben die Handelskonflikte, mhm. Ja, also auch natürlich durch die Kriege, jetzt aber auch Zollpolitik USA, ist auch verrückt, was da passiert. Auch mit China die Thematik. Und daraus folgt, glaube ich, ein bisschen die Situation, die wir jetzt seit 2 Jahren in Deutschland erleben, nämlich eine Rezession, in der wir uns befinden, mit auch ein paar Branchen, die in den letzten Jahren wirklich zu kämpfen hatten. Automobilindustrie mit den ganzen Zulieferern. Stahlverarbeitende Industrie, die wiederum von der ganzen Energiethematik betroffen ist. Und natürlich der technologische Wandel. Ich glaube, Automobilindustrie hat ein bisschen die Trends verschlafen, sich auf den Lorbeeren ausgeruht. Und ja, Technologie bedeutet, wenn man so guckt, was da gerade alles passiert mit Robotics und AI, dass wir uns eigentlich in der fünften industriellen Revolution befinden. Mhm. Und das ist so, sage ich mal, die Gesamtgemengelage, in der wir uns gerade befinden, mit der wir umgehen müssen und die natürlich auch viele, viele Unternehmen betreffen, die jetzt darauf reagieren müssen und sich überlegen müssen, wie sie sich in Zukunft aufstellen.
Mhm. Aber sag mal, das sind ja Dinge, die ja auch Unternehmen auf der ganzen Welt betreffen. Ne? Das heißt, Klimathematik etc. Ne? Wir haben ja in Deutschland immer auch so ein bisschen die Tendenz dazu, alles auch irgendwie aus einer, wir wollen auch viele Dinge immer regeln, auch für andere, also auch in anderen Ländern und so weiter und mischen uns da auch viele Themen ein. Ne? Aber auch konkret, wo siehst du denn aktuell den größten, die größte Herausforderung wirklich? Wenn du die, gibt es die eine größte Herausforderung für dich, wenn du sagst, bei deinen Kunden beobachtest du folgende Situation, bla bla bla, sagst du, gibt es die eine größte Herausforderung?
Nee, ich glaube, das ist sehr, sehr differenziert zu betrachten. Und also viele unserer Kunden sind ja tatsächlich global aufgestellt.
Ja.
Aber natürlich ist nicht jeder Kunde vielleicht in allen Ländern gleichsam unterwegs, sondern der eine wird vielleicht mehr von der China-Taiwan-Krise beeinträchtigt, der andere, was mit den Zöllen in den USA passiert. Ne? Also ich glaube, das ist dann für jedes Unternehmen dann individuell betrachtet wieder spezifisch, aber natürlich in Summe ist es eine Gemengelage, wo Unternehmen teilweise, also das Technologiethema beispielsweise betrifft alle.
Ja.
Das Klimathema betrifft auch alle.
Ja.
Ne? Energie in Deutschland betrifft auch sehr viele. Also es gibt natürlich energieintensivere Branchen, wie gesagt, Stahlverarbeitung,
Braunheit. Selbst für Lebensmittel, wenn ich mal sehe, ne? Bierproduktion etc., Getränkeproduktion, das ist ja auch energieintensiv.
Ja, Getreide, absolut, und absolut. Ne? Ja, genau.
Ja.
Das, aber ich sag mal, die Konflikte, die betreffen nicht unbedingt alle, ne? Sowohl Handels- als auch Krisen. Das ist dann, denke ich, wiederum verteilt.
Ja.
Ne? Aber ja, da kannst du Glück haben, dass du in den richtigen Ländern, in den richtigen Märkten unterwegs bist.
Ja.
Oder Pech haben, dass du eben nicht drin bist. Ich kann mich noch erinnern, kurz bevor der Krieg in der Ukraine begann, haben wir noch ein Projekt gemacht für ein weißrussisches Unternehmen, wo wir ein EWM-Projekt umgesetzt haben. Und glücklicherweise war das live, bevor der Krieg begonnen hat. Ja, also dass wir da nicht mehr von betroffen waren. Ansonsten wären wir da indirekt auch von betroffen gewesen. Und privat beispielsweise war ich letztes Jahr in Weißrussland unterwegs und weiß, wie schwierig es ist, da rein und wieder rauszukommen.
Ja, sehr spannender Punkt. Du hast es angesprochen, wir sind ja so ein bisschen was reingeschlittert, ne? Sagen die Leute draußen, hast du nicht gesagt, sagen die Leute, wir sind in was, konnten wir nicht sehen, ne? Konnten wir das wirklich nicht sehen? Das ist immer so die Frage, aber ich stelle ich dir gar nicht, weil wenn man sich mal Produktivitätskennzahlen anguckt von den letzten Jahren und Vergleich, ich habe vorhin gerade ein Gespräch geführt, da ging es um die Bauindustrie, die sind irgendwie seit 30 Jahren nicht produktiver geworden, sondern ganz im Gegenteil, sogar noch runtergegangen. Ich habe Gartner Berichte, da steht 2015 drin, parallele Produktivitätsgröße. Wir haben mehr gemacht, wir haben investiert, aber es ist irgendwie nichts passiert. Glaubst du denn, dass die Deutschen ein Krisen-Mindset haben? Können die Krise managen, weil das in der Vergangenheit ja eigentlich immer die Schönwetterkapitäne waren. Können die denn jetzt Krise managen in den Industrieunternehmen?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Also wenn ich mal ganz weit zurückblicke, wenn man Nachkriegszeit, Zweite Weltkrieg guckt, dann würde ich sagen, können wir das eigentlich gut. Ne? Mhm. Weil klar, nicht nur aus eigener Kraft, sondern mit sehr viel Hilfe haben wir uns da aber, glaube ich, gut berappelt. Wir haben in Deutschland tolle mittelständische Unternehmen, das Rückgrat unserer Wirtschaft. Wir haben, das hast du, glaube ich, in deinem Podcast gesagt, wir haben unglaublich viele Patente nach wie vor in Deutschland. Ne? Also auch dieses Ingenieurswissen, da ist ja wirklich viel vorhanden. Was, glaube ich, schade ist, dass wir selbst viel Know-how auch abgegeben haben, ne? Beispielsweise an China. Tolle Unternehmen, gerade im Bereich Robotics und anderen Technologien, verkauft haben, wo ich sage, ich fände es schöner, wenn wir die irgendwie hier behalten hätten.
Ja, definitiv.
Und damit ist das schon auch ein bisschen hausgemacht, ne, was da passiert. Und auch, glaube ich, Energiepolitik hätte man sehr viel besser machen können. Ich finde das so verrückt, ne? Wir bauen Atomkraftwerke ab, verkaufen die in Nachbarländer und kaufen von da den Atomstrom wieder ein.
Das ist schwer greifbar, vor allem auch für Menschen, die jetzt sich nicht jeden Tag mit Politik und Dingen auseinandersetzen, die einfach nur drauf gucken, wie sie ihre Rechnung bezahlen können. Ist das schon schwer zu begreifen, selbst, ne?
Genau, und das, da komme ich wieder zurück zum Eingangspunkt, da überhaupt den Überblick zu behalten, was da alles parallel passiert. Das ist halt sehr, sehr schwierig. Und deswegen glaube ich, dass wir auch immer auf die individuelle Situation unserer Kunden gucken müssen. Und ja, es gibt Gemeinsamkeiten, also gerade in dem ganzen Thema Technologie, fünfte industrielle Revolution, AI, Robotics, was da passiert.
Ja.
Da, glaube ich, ist ein großes Potenzial auch nach vorne, ne, das zu heben, sich da vernünftig mit zu beschäftigen und gute Lösungen dann für die einzelnen Unternehmen zu finden, das, denke ich, ist eine der Aufgabenstellungen für die Beratungshäuser und Implementierungshäuser.
Ich habe nochmal eine, glaube ich, schwierige Frage auch wiederum in deine Richtung, aber wenn die nicht zu beantworten ist, auch nicht schlimm. Also ich glaube, da gibt es auch keine richtige oder falsche Antwort. Dieses Thema Komplexität nochmal im Unternehmen, ne? Hintergrund, was ich immer beobachtet habe, ne? Wir haben ja sehr gleich angefangen, deswegen finde ich das immer so mit den Themen, die wir haben, die sind sehr, 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 sehr gleich, sehr ähnlich, irgendwie anders gelagert, aber wir haben zu einer gleichen Zeit angefangen, da war alles sehr integriert und zusammen und da hat man auf einmal über Systeme gesehen, wie sich auch Organisationen entwickeln, ne? In den letzten Jahren haben wir immer mehr beobachtet, also auch ich, dass Komplexität in den Unternehmen Einzug gehalten hat, auch weil wir mehrere Prozesse und Systeme und so weiter eingeführt haben, die mehr Komplexität geschaffen haben, als das, was sie geholfen haben. Ne? Das war das eine, was ich beobachtet habe. Hast du eine Erklärung dafür oder siehst du das ganz anders, dass die Frage lautet, warum steigt die Komplexität schneller als die Produktivität? Also warum haben die Dinge, die wir getan haben, irgendwie nicht so gefruchtet, wie das, was wir von Ihnen erwartet haben.
Ja, ich weiß gar nicht, ob die These so richtig ist. Ich habe eine Erklärung dafür, warum. Also ich tatsächlich, ich mache die gleiche Beobachtung wie du. In den letzten Jahren sind unsere Projekte größer geworden und auch komplexer geworden. Und der Grund dafür ist aus meiner Sicht, dass die Unternehmen und gerade die sich mit Optimierung von der Supply Chain, ihrer eigenen Supply Chain beschäftigen, versuchen, Programme end-to-end aufzusetzen, was ja erstmal gut ist und was aber dazu führt, dass Projekte direkt größer und komplexer werden und halt von vorne herein so angelegt sind, dass sie länger dauern. Und ich glaube, ein bisschen, da zielt deine Fragestellung hin, ne? Löse ich mit einer neuen IT-Systemlandschaft den Prozess 1:1 ab und gieße das in ein ganzheitliches System rein, dann hätte ich den alten Prozess, hätte dann eine neue Systemlandschaft, die nicht unbedingt mehr Produktivität hätte, aber auf einer aktuellen technologischen Basis. Mhm. Ja, ja, irgendwann muss ich ja meine Systeme erneuern, ne? Genauso wie ich Betriebssysteme neu habe, neue Hardware brauche, neue Notebooks brauche, muss ich dann irgendwann ja auch mal meine ERP, meine WMS, meine TMS-Landschaft erneuern. Mhm. Und dass es dann nach vorne her nicht unbedingt immer eine Effizienzsteigerung gibt oder eine Produktivitätssteigerung gibt, hängt, glaube ich, damit zusammen, dass in der Vergangenheit auf Basis der Altsysteme eine kontinuierliche, oder was heißt kontinuierliche, aber auf jeden Fall eine inkrementelle Optimierung teilweise über Jahrzehnte stattgefunden hat, dass irgendwo zumindest auf dieser Prozessausprägung zu einem Optimum führt. Mhm. Was man mit einer neuen Landschaft, wenn man den alten Prozess abbildet, natürlich die Produktivität nicht zwingend steigert. Mhm. Das heißt, man müsste ja eigentlich den Step weiter gehen und ja, Prozesse komplett neu denken, um auch die Produktivität wieder anzufassen. Ja. Aber das ist natürlich dann, wenn man beides gleichzeitig macht, ein Riesenrad, was man dreht. Ja, ja.
Ich habe noch gar nicht so weit in so Transformationsthemen oder auch Systemtransformationen gedacht. Ne? Also du hast ja über jetzt eigentlich meine Frage zielt in Richtung Systeme. Ich habe da gar nicht besonders in eine Richtung gezielt. Ist aber auch gar nicht wild, weil ich wollte einfach mal deine Perspektive da mitnehmen und sehen, wie du da mit umgehst mit diesem Themenfeld. Weil es mich aus verschiedenen Richtungen immer trifft. Mhm. Also es trifft mich, weil du hast das, wenn ich ein System erneuere, frage ich mich immer das System dahinter, also Führung, Menschen, ne? Arbeitswirkungsweisen in den Teams. Sind die auch erneuert? Werden die auch mitgedacht und erneuert? Oder wird irgendwie nur was aufgestülpt, was gerade das Alte, was jetzt da ist, irgendwie, Betriebssystem hast du angesprochen, irgendwie lauffähig hält in der neuen Welt, weil sich da unter die Hardware oder das Betriebsmodell von den On-Premise in die Cloud geändert hat oder was auch immer. Das ist ja nur der zweite Schritt. Die Frage, die sich mir dann anschließt, als du das so sagst, ne, da war ich auch meistens gar nicht so tief involviert. Wie messen Unternehmen das denn wirklich, was das gebracht hat, was sie getan haben?
Ja.
Also ROI am Return on Invest oder wenn wir zu Hause eine Entscheidung treffen, da gibt es ja einen Wohlfühlfaktor, was war beim Konzert oder beim Fußballspiel, hat mir was gebracht, die 100 Euro waren gut investiert oder nicht. Mhm. Aber eine Firma meistens, ne, trifft Entscheidungen, die werden getroffen und dann werden so Dinge dann auch wieder vergessen, habe ich manchmal das Gefühl.
Ja, absolut. Also es ist ganz witzig, wenn so Projekte budgetiert werden, in dem Augenblick ist das ja ganz wichtig. Ne? Wird ja hier ROI-Betrachtung und ja. Wie viel Kosten spare ich dann durch die neue Lösung ein, wie viel effizienter werde ich und dann gibt es halt, werden Planer gefragt, die stellen ganz viele Rechnungen auf und unterschiedliche Cases und so weiter und ganz häufig ist ja ein Ziel, das war ja schon lange oder immer so, wie spare ich denn Personalkosten ein? Mhm. Ne? Und wenn hinterher dann tatsächlich 10 Leute weniger gebraucht werden und das war genau der Plan, dann habe ich mein ROI nach 3 Jahren erreicht.
Ja, ja,
ne?
Ja.
Aber ich gebe dir recht, dass jemand das kontinuierlich misst, und zwar nicht nur auf der Kostenseite, sondern was ich viel spannender finde, ist eigentlich, die logistischen Kennzahlen, wie entwickeln die sich denn eigentlich?
Richtig.
Wie steigert sich der Output meines Lagers?
Ja.
Wie ist denn eigentlich meine Liefertreue? Wie ist meine Qualität? Das kontinuierlich zu messen, auch dann zu gucken, wenn ich eine Optimierung gemacht habe, wie greift das? Ich würde sagen, das macht so gut wie keiner.
Mhm. Ja, ist auch mein Gefühl. Ich will jetzt keinem so nahe treten, aber vielleicht ist es ja ein guter Punkt, wenn die Leute, die das jetzt hören und sehen, sich vielleicht auch mal melden bei uns dazu, wie sie das eigentlich machen. Weil ich möchte eigentlich mal Positivbeispiele nach vorne stellen und einfach da mal raufgucken, weil das sind ja eigentlich die Werttreiber. Weil eine Investition, die getätigt wurde zu dem Zeitpunkt, wo es dann ausgeschrieben war, davor die 3 Jahre wurden gerechnet, bis ein Projekt vergeben wurde. Und da haben sie so viele Rahmenbedingungen, gerade in der heutigen kurzfristig denkenden, beziehungsweise auch sich so schnell ändernden, so ist es echt richtig ausgedrückt, haben sie schon wieder abgenutzt, bevor ich mit dem Projekt starte. Das ist extrem. Und du hast Technologie angesprochen. Was dreht bei euch am meisten gerade? Wo siehst du Entwicklungen? Was beschäftigt dich in den letzten Jahren ja auch schon in dem Technologiesegment, wo du sagst, Mensch, habe ich vielleicht anfangs vielleicht überschätzt, unterschätzt? Was sind so Technologietrends, die du gerade siehst und die dich bewegen, die eure Kunden auch nachfragen?
Ja, also als SAP-Partner haben wir das große Glück, dass in der Krise SAP uns an der einen oder anderen Stelle immer wieder ein Sonderkonjunkturprogramm auflegt. Sicherlich mit der ganzen S/4HANA-Thematik als ERP-System, aber auch, und das ist ja auch schon seit mehreren Jahren ein Kern der SAP-Strategie, nämlich den Shift in die Cloud, ja, von On-Prem in die Cloud. Mhm. Und das sind zwei Treiber von SAP, die dazu führen, dass wir auch hier an der Ecke viel zu tun haben. Mhm. Ja, das heißt, Migration, auch im EWM-Bereich aus der alten Technologie heraus, dann den Switch auf S4 zu machen und dann aber auch teilweise in die Private Cloud.
Mhm. Okay. Und konkrete Beispiele auch in Richtung, ich sehe ja immer dieses Lager der Zukunft, wo kein Mensch mehr drin arbeitet. Man, nennt man das Black Warehouses?
Ja, genau.
Black Production, Black Warehouses, ja, Produktion ja. Ohne mit Menschen. Ich habe ja so ein amerikanisches Beispiel gesehen, Nimble, glaube ich, auch schon wieder in der Amazon-Tochter, wo dann wirklich vom Pick bis hin zur Verpackung, bis zum Versand eigentlich alles vollautomatisch läuft. Siehst du Tendenzen bei deinen Kunden? Kommt natürlich auch mal aufs Produktsegment an. Ist das B2B, ist das B2C? Welche Mengen werden bewegt etc.? Wo sagst du eigentlich, muss nicht unbedingt die Masse sein, ne? Aber so abgefahrene Cases im Lagerautomatisierungsumfeld, wo siehst du da gerade Dinge bei euch?
Ich weiß gar nicht, ob sie so abgefahren sind, aber ein Trend, den wir erleben und der betrifft ja nicht nur die Logistik, sondern auch andere Branchen, ist, dass es einen Fachkräftemangel gibt. Es gibt halt Jobs, die nicht mehr so gerne gemacht werden. Und in Ballungsgebieten ist das Problem vielleicht noch nicht so groß, aber gerade in Gebieten, wo sowieso nicht so viele Menschen leben, eher ländlich, ist es für die Unternehmen ja noch mal schwieriger, an Leute zu kommen, ne? Und gerade im Bereich Logistik, ja. Sodass hier der Zwang entsteht, diese Lücken irgendwie anders zu schließen. Mhm. Ja? Und das bedeutet, dass gerade diese Unternehmen, und die müssen dann irgendwann gar kein ROI mehr rechnen, weil wenn sie kein Personal mehr bekommen für die Arbeiten, die sie aber in der Logistik benötigen, ist dann die Konsequenz, sich mit Automatisierung und Robotik zu beschäftigen. Mhm. Das ist ein Trend, den ich sehe, und der andere, der auch stark getrieben wird von den Companies, die Robotics denken auch in Richtung Subscription-Modell, mhm. Ja, wo dann, ja, ich sag mal ganz einfach von der Kostenseite ja. Gerechnet werden kann, okay, ist es günstiger hierfür einen Menschen einzustellen oder miete ich mir nicht einen Roboter?
Ja.
Ja, das ist dann quasi Vergleich, ja. Jahresgehalt ja. Mit allem, was da vielleicht noch an der einen oder anderen Stelle on top kommt. Zu einem Roboter, der vielleicht auch nicht so oft krank ist, der nicht so häufig Urlaub macht und keine großen Ansprüche ja, stellt. Ja. Ne?
Hat ja aber auch Konsequenzen, ne?
Ach.
Weil man jetzt so schnell sagt, okay, dann geht man so auf so ein Modell. Ne? Wie viele Roboterhersteller sind dann heute schon fähig, überhaupt ein, ich nenne es mal, Pay-Per-Use-Modell zu machen, also den Roboter nicht mehr zu kaufen? Man sagt, es geht ja genau in die Richtung, dass man Software auch nicht kauft und also kauft man auch nicht den Roboter, analog den Gabelstapler oder was auch immer, sondern man zahlt nur die Nutzung. Sind die denn alle überhaupt so weit, diese Daten zu erheben heute, die Anbieter? Wie ist denn da der Markt?
Also ich glaube, wir sind da noch ein bisschen hinterher. Nur du hast von einem Beispiel aus den USA gesprochen.
Ja.
Wenn man sich mal vor Augen führt, dass China doppelt so viele Roboter baut wie der Rest der Welt zusammen, dann
ja.
Kriegt man ein bisschen Gefühl dafür, ja. Wo wir gerade stehen. Ja, mhm. Das heißt, wir haben da auf jeden Fall Aufholbedarf. Und jetzt muss man auch noch unterscheiden. Also Roboter ist ja auch von bis. Ne? Wir haben es gibt Palettierroboter,
ja.
Es gibt AMRs, ne, also die Weiterführung von AGVs, AMRs, es gibt Pickroboter, es wird an neuen Robotern gearbeitet, die Welten Pickroboter und AMRs kombinieren.
Mhm.
Und es wird natürlich viel an humanoiden Robotern auch gearbeitet. Ne? Das Fraunhofer Institut macht da gerade übrigens eine Studie zu, die wird zur Logimat, glaube ich, präsentiert.
Mhm.
Und das ist eigentlich ganz spannend, weil diese humanoiden Roboter auch Einzug in die Logistik erhalten werden und wo man auch kontrovers schon diskutiert, was ist denn eigentlich sinnvoller, einen Menschen nachzubauen, der dann hier wieder eingesetzt wird in den ähnlichen Bereichen oder eigentlich spezifische Roboter für gewisse Aufgabenstellungen zu bauen, weil ein Pick-Roboter, der nur dafür ausgerichtet ist, kann das sicherlich viel, viel schneller machen als der humanoide Roboter.
Ja.
Oder ein MR ist viel schneller auf der Fläche unterwegs als der humanoide Roboter mit zwei Beinen.
Ja.
Ne? Und,
es ist ein super breites Feld. Ne?
Genau, es ist ein super breites Feld. Ja. Ein humanoider Roboter ist natürlich sehr viel flexibler einsetzbar. Ja. Da, und wie gesagt, da wird gerade eine Menge dran geforscht. Da sind die ganzen Roboterhersteller basteln da gerade kräftig in ihren Werkstätten dran rum. Und da wird in den nächsten 10 Jahren sehr, sehr viel passieren.
Ja. Du weißt ja, das eine ist ja immer die Technik, wie das wirklich in der Anwendung ist und dort ankommt. Das andere ist ja das Geschäftsmodell immer dahinter, was ich immer so spannend finde. Ne? Zu sagen, okay, nur jetzt stelle ich eine Kiste hin, aber im Hintergrund brauche ich auch ein Modell, weil ich auf einmal nicht mehr die Dinge vielleicht verkaufe, sondern ich vermiete sie oder ich zahle die Nutzung. Das heißt, dein Modell ist ja ein sehr produktorientiertes Modell in dem Sinne. Und das hat ja eine ganz andere Konsequenz auch hinten dran. Das heißt, du brauchst einen anderen Cashflow, du musst Dinge vorhalten, dein Umsatz kommt erst über eine gewisse Zeit, wie so ein, ja, nicht wie ein, das Objekt ist jetzt deins, dafür verkaufst du noch Wartung und Support im besten Fall. Und wenn es kaputt ist, ist es eine Sache des Kunden, sondern am Ende hast du ein ganz anderes Geschäftsmodell dahinter, was ja auch für dich als Anbieter eine ganz andere Herausforderung darstellt. Mein Gefühl ist, ich habe mit ein paar gesprochen, ich bin ja jetzt ein guter Freund von der Agilox, ich mache hier für keine Werbung, andere können das bestimmt auch, aber da habe ich es gesehen, wie man über so ein Financial Supply Chain Management Modell dann auch solche Modelle anbietet. Da war meine Frage eigentlich auch nochmal so ein bisschen in die Richtung, kommen da ziehende andere nach? Gehen die auch in so eine Richtung? Sehen die das als Markt oder sind da viele noch sehr traditionell unterwegs, die du siehst? Ist ja ein breites Feld, du hast es angesprochen.
Ja,
Chinesen mal außen vor.
Ja,
ich denke an Firmen aus Hamburg hier, ich denke an Firmen vielleicht aus dem Rhein-Main-Gebiet. Ja,
ja, absolut. Also du hast Agilox gerade erwähnt, mit denen haben wir auch schon in dem einen oder anderen Projekt zusammengearbeitet. Die AMRs mit EWM integriert und auch andere Hersteller. Also ich glaube schon, dass da viele das Ohr auf der Schiene haben und gucken, wie entwickelt sich der Gesamtmarkt, was machen die anderen. Tatsächlich glaube ich, dass sich viele letzten Endes dann an China orientieren werden, weil die einfach aus meiner Sicht vorne weg sind oder auch an USA.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob Elon Musk das war, der gesagt hat, er möchte irgendwie humanoide Roboter für 25.000 Euro auf den Markt bringen. Also auch da wird schon kräftig an den Kosten gearbeitet, die kostengünstig herzustellen. Und wie das so häufig ist, am Anfang sind neue Technologien häufig teurer, weil die Technik, und dann wird es ja irgendwann günstiger. Ne? Und dann wird es auch logischerweise häufiger verkauft und geht mehr in die Breite und dann wird es halt auch mehr genutzt. Und ich bin 100% davon überzeugt, du hast vorhin gesagt, Black Warehouse, an der einen oder anderen Stelle wird schon von posthumaner Logistik gesprochen. Das heißt, wir werden irgendwann, ich weiß nicht genau, wann das ist, ob 2050, 60, 70, glaube ich, nur noch Black Warehouses haben.
Ja. Ich meine, wir sehen es ja auch in Supermärkten, ne? Und sagen, oh, hat sich nicht durchgesetzt da in den Tante Emma Shop oder im Supermarkt, dann Selbstbedienungskassen, wie viele Leute gehen da ran? Ich sehe es gerade in ländlichen Regionen, da gibt es jetzt auch wieder ein Startup, was jetzt gerade dort auch regionale Produkte auch in genau solchen, sag ich mal, ländlichen Regionen anbietet, wo man gar kein Personal mehr kommt. Natürlich muss ich die Regale bestücken etc., wo die Leute dann einkaufen gehen. Aber auch da wird sich, denke ich, Konsumverhalten auch mit Generationen und auch mit den Menschen, die dann vielleicht nicht mehr so mobil sind, auch ändern, ne? Die dann da trotzdem leben, weil dort Lebensraum auch bezahlbar ist. Ich glaube, diese Einflüsse, die du zum Anfang angesprochen hast, mit globalen Einflüssen, haben wir nur noch die großen Klopper-Warehouses oder eine kleine Kombination aus Hub-and-Spoke-Systemen gibt es auch schon lange, aber wie klein sind nachher die Hubs? Mhm. Wie viel regionale, urbane Verteilung passiert? Wie viel leerstehende Ladenflächen nutzen wir vielleicht als regionale Warehouses, wo dann dementsprechend gibt es ja auch einige Startups und Beispiele schon. Also da ist eine Menge Bewegung drin, ne?
Absolut.
Und ein Themenfeld, was du noch nicht angesprochen hast, nur so angerissen, aber wo ich weiß, dass du da auch schon länger die Fühler immer wieder mal ausgestreckt hast, weil sowohl deine Verbindung zum Fraunhofer, Dortmund etc., auch nicht nur das, die Verbindung, aber du auch als immer wieder Geist, der die Firma und Unternehmen und weiterentwickeln will, ist ja auch KI. Ich meine, da kommen wir heute nicht mehr drum herum. Jeder spricht darüber, auch diese, die sich nicht auskennen, die sich ein bisschen mehr auskennen, die sich gut auskennen, die schütteln den Kopf, was da alles so geschrieben wird und lass sie schreiben, was sie wollen, sage ich immer. Das ist auch ein anderes Themenfeld, was man aufreißen könnte. Ist nicht heute das Thema hier. Aber ich weiß, du hast dich ja schon länger auch mit diesem Themenfeld beschäftigt. Wo stehst du da gerade? Was treibt dich gerade im KI-Umfeld um?
Ja, also ich habe das natürlich spannend oder ich habe das natürlich verfolgt und als spannend empfunden, als das Thema so hochkam. Ich glaube, bei mir das erste Mal habe ich das auf den Schirm gekriegt, als die Geschichte mit OpenAI angefangen hat. Das ist schon so um die 10 Jahre her, würde ich sagen. Ne? Und natürlich beäugt man das dann erstmal kritisch auch, was passiert da, was kommt da. Dann hat man immer mal wieder irgendwelche Geschichten gehört von einer AI und ich glaube, es gibt so ein asiatisches Spiel Go, da wurde eine KI gebaut, die dann das erste Mal den Weltmeister geschlagen hat. Ne? Mhm. Und wenn man mal drüber nachdenkt, gibt es ja Schachcomputer auch schon total lange. Ja,
ja, ja.
Ob das jetzt eine künstliche Intelligenz ist, weiß ich nicht. Weiß ich nicht.
Computer gewünscht.
Aber jedenfalls gab es dann irgendwie diese KI für dieses Spiel Go und die wurde dann auch immer schlauer und hat quasi aus vergangenen Spielen gelernt. Das ist ja so der typische Ansatz Machine Learning und aus der Vergangenheit lernen. Und dann kam aber für mich ein revolutionärer Sprung, dass danach eine, sag ich mal, Go-KI 2.0 gebaut wurde, der nur die Regeln erklärt wurde und gar nicht die Spiele, die in der Vergangenheit gelaufen wurde, offenbart wurde. Mhm. Und tatsächlich hat diese KI die andere KI geschlagen. Mhm. Das heißt, nur Regelwerk, keine Vergangenheitswerte und damit sich neue Dinge überlegt, die dazu geführt haben, dass die KI, die weiß ich nicht, wie viele Jahre an Informationen hatte aus der menschlichen Welt.
Ja. Und hast du das irgendwie übertragen in die Logistik dann?
Für nee, ich hab da nur mit großen Augen gestaunt und gedacht, das ist schon ein heftiger Entwicklungssprung und das wird nach vorne hin ganz viel Impact auf alles haben. Mhm. Also auf die ganze Welt und natürlich auch immer auf die Logistik. Ne? Und wir selbst als Prismata haben, glaube ich, angefangen dann 2020 so ein bisschen damit auszuprobieren, als auch, ja, sage ich mal, das zugänglicher wurde auch im Business-Kontext, du LLMs verwenden konntest und andocken konntest. Wir haben das dann gerade im Bereich Bildverarbeitung genutzt, also Bilderkennung. Ich glaube, da haben viele mitgearbeitet, genau.
Ja.
Produkterkennung, wir haben es halt genutzt für eine App, um Leergut zu erkennen und haben da rumexperimentiert und Prototypen gebaut und sind da auch sehr, sehr weit mitgekommen. Und dann weißt du auch, dann hat mich das Thema auch nicht mehr losgelassen. Wir haben 2022 dann mal ein KI-Startup mit gegründet, ne, was dann aber auch gescheitert ist. Aber eigentlich war ich dann die ganze Zeit dran zu überlegen, okay, wo können wir eigentlich AI nutzen für die logistischen Prozesse unserer Kunden? Mhm. Und das ist auch ganz spannend, die Diskussion dann, wo hilft es oder wo kann es helfen? Wie kommt man dahin? Weil gerade in unserem Bereich, finde ich, haben wir auch in den letzten Jahrzehnten sehr viel optimiert, wo halt, ja, die Frage ist, wie viel bekomme ich denn jetzt eigentlich an Produktivitätssteigerungen raus im Unterschied zu den Algorithmen, die wir halt gebaut haben.
Ja.
Ne? Weil gerade wenn du sagst, okay, du musst so eine KI erstmal anlernen, dann braucht es ja auch Zeit, bis sie dann sich eingepegelt hat und
Die Ergebnisse auch liefert.
Die Ergebnisse liefert und das kannst du ja in einem bestehenden Lager schwer machen, weil ein Lagerleiter, dem kannst du schlecht sagen, pass mal auf, ich kann dir nicht genau sagen, brauche ich 3 Monate, brauche ich 6 Monate, bis die KI dann besser ist als dein alter Algorithmus, deine alte Logik.
Ja.
Das heißt, ja, ich glaube, da müssen wir innerhalb der Logistik, in dieser IT-Logistik-Bubble noch uns viel Gedanken machen, Brain reinstecken und ausprobieren.
Ja.
Ne? Aber auf der anderen Seite beschäftigen wir uns halt auch viel damit, wie wir unser eigenes Projektgeschäft mit KI-Hilfsmitteln, und das ist der Quick Win, also wo man sehr schnell Ergebnisse auch bekommt, wie können wir unsere Projektarbeit eigentlich unterstützen? Ne? Und ich glaube, also wie kann ich Konzeption schneller machen?
Ja.
Wie kann ich vielleicht das Customizing über KI machen? Wie kann ich Entwicklungen mit KI verbessern? Und wie kann ich dokumentieren und so weiter? Ne? Und ich glaube, da beschäftigen sich auch viele mit. Da SAP hat jetzt Joule for Consultants und Developers rausgebracht. Das heißt, auch SAP versucht natürlich mithilfe von KI Implementierungszeiten zu verkürzen und auch Projektkosten. Und das ist dann nochmal ein anderes Themenfeld. Aber was mich ehrlich gesagt viel mehr interessiert ist, wie kann ich KI in den logistischen Prozessen verankern, weil ich das einfach spannender finde.
Ja, ja, absolut. Du hast das ist ja auch angesprochen. Ich habe da ein Startup damals gestartet. Sind ja auch viele unterwegs. Wir sind ja auch im Hub. Jeder ist irgendwie da, der jetzt heute, ich glaube, dieser große Hype, den wir gerade sehen. Wir haben auf der einen Seite riesengroße Insolvenzzahlen in Deutschland, aber vorletzte Woche kam ja auch das Thema zu den Startup-Zahlen parallel.
Ja.
Aber diese negative Nachricht mit einer positiven war ja schön, sonst Nachrichten ja nur negative Nachrichten meistens, aber das ist der Positive, dass auch in der Startup-Welt viel passiert und viele Startups natürlich gerade jetzt auch in der KI einen riesengroßen Hebel sehen. Ne? Mal schauen in der Logistik, wo das wirklich dann fußt. Vielleicht gibt es da Ideen, vielleicht können wir nachher nochmal über ein paar Ideen reden. Aber danke erstmal für die Beantwortung dieser Frage. SAP, also ich persönlich, ne, bin ja mit, ja, wir beide haben eine sehr, sehr lange Historie, das haben wir auch gehört in den ersten Podcasts und so, parallel gelaufen. Ne? Ich bin dann mal für mich richtig abgebogen, für den anderen immer vielleicht, wieso biegt der jetzt da ab? Erstens baut er eigene Produkte, ja, habt ihr auch gemacht, aber jetzt ich mit sehr starken Konsequenz habe mir da nicht nur Freunde gemacht bei der SAP. Das ist so. Und dann auch noch jetzt die letzten Jahre im SaaS-Umfeld. Warum? Weil mich SAP einfach viele Jahre abgeturnt hat aufgrund des Logins und aufgrund der Inflexibilität und der fehlenden Innovationskraft. Aber ich bin ja ein Freund vom Und. Ne? Jetzt passiert ja da gerade was mit dem SAP Logistics Management, BN4L, Business Network for Logistics, ich weiß gar nicht, ob es noch so heißt, korrigiere mich, wenn ich irgendwas Falsches erzähle. Und natürlich mit dem ganzen Thema Joule und Orchestration und so weiter. Ne? Hat mich wieder hellhörig gemacht. Und ich finde es sehr spannend, dass SAP mit dem SAP Logistics Management ich sag mal, back to the roots, jetzt wieder Dinge zusammenführt, wie Transport und Lager, die zusammengehören. Wie siehst du das? Also nicht mein Move, den muss man nicht bewerten, aber den Move, dass das Thema, wie du das Thema LGM aus Sicht, weil es ist ja auch ein anderes Delivery-Modell der SAP.
Absolut.
Und du bist ja ein Partner, der viele Jahre Partner ist der SAP. Partner, wirklich Partner. Und wie beurteilst du das?
Ja, ich muss einmal noch mal kurz aufgreifen und damit ihr nicht alle Podcasts hören müsst von André und mir, was ja eine schöne Parallele ist, dass wir ja eigentlich beide im Jahr 2008 Verantwortung übernommen haben in einem SAP-Haus. Ne? Du hast Leogistics gegründet. Ich habe Anteile an Prismat erworben und so ging das ja mit uns beiden los und haben ja beide sozusagen als Marktbegleiter agiert in demselben Becken. Ne? Du hattest, glaube ich, damals mehr Schwerpunkt noch Event Management, genau. Transportation. Wir hatten stark den ganzen Warehouse-Fokus, haben uns sehr früh auf EWM gestürzt. Und haben da lange Zeit parallel agiert in dem gleichen Markt. Und auch interessant, wo ja tatsächlich unsere Unternehmensphilosophie ein bisschen auseinanderging. Wir als Prismat waren immer in dem Ansatz unterwegs, der SAP zu folgen und auch möglichst dieses standardnah agieren in den Projekten. Mhm. Das war für uns halt wichtig. Ne? Während du halt, glaube ich, als jemand, der sehr stark auf die Logistik guckt.
Oder Supply Chain. Ne? Ich habe immer so diese breite Blick noch drauf gehabt.
Den breiten Blick, aber auch, glaube ich, gesehen hast, okay, wo gibt es eigentlich Schwächen in der in dem, was SAP prozessual und funktional zur Verfügung stellt. Ne? Und dann fängt man, glaube ich, an, darüber nachzudenken, wie kann ich das ergänzen, wo baue ich noch ein Body rein und wo ein User-Exit, wo muss ich vielleicht noch zusätzlich im Z was Neues bauen. Ne? Und du warst dann sehr konsequent und hast gesagt, okay, das reicht mir alles nicht, du baust was komplett eigenes, ne? mit neuen Technologien, mit neuen UIs und so weiter, weil das muss man ja auch sagen, das war auch immer im Verkaufsgespräch der Pferdefuß, dem man erstmal argumentieren musste, warum SAP eigentlich lange Zeit so ein hässliches UI hatte mit der GUI. Ne? Und wir haben dann den Kunden letzten Endes immer überzeugen können über das Thema Integration, weil das war natürlich ein sehr, sehr großer Vorteil, aber UI war immer ein Painpoint. Mhm. Immer. Ne? Deswegen war ich dann irgendwann froh, als mit Fiori SAP UI 5 eine Technologie und eine UI-Guideline rauskam, die endlich mal vernünftig aussah. Ne? Ich weiß nicht, wie du das empfunden hast, aber du bist ja schon, du hast ja den Move schon vorher gemacht.
Wir haben mit Web Dympro angefangen.
Ja. Mit Web Dympro gemacht und ich habe es letztes Mal gerade jemandem erzählt, wir haben Adobe Flex damals im Bereich Yard Management schon genutzt, um Ladestellen Visualisierung zu bauen etc. Ich war, glaube ich, sogar in einem Vorgänger-Podcast und waren da früh dabei und haben das immer versucht, uns darüber auch unique zu machen und genau da, wo du gerade erzählt hast, eben standardnah, da haben wir gesagt, das interessiert uns eigentlich nicht. Wir wollen eigentlich da die Herausforderungen angehen, wo der Standard aufhört. Also unser Steckenpferd war immer da, deswegen auch mit dem Eventmanagement adaptive Logistikketten abzubilden. Im Lager vielleicht noch ein bisschen, nicht unbedingt das, was man gebraucht hat, aber außerhalb der Lagerwelt, diese Komplexitäten mit Frameworks zu steuern. So, das war immer die Idee. Und ich glaube, so der Unterschied, wo wir dann ein bisschen vielleicht auch dann den Fokus verloren haben, ist die Pole Positions, die wir hatten im Bereich TM und Event Management weiter auszubauen, wo uns dann auch vielleicht ein gewisses Maß an weiterem Unternehmertum gefehlt hat, das alles parallel zu fahren, war vielleicht die größte Herausforderung, die Leogistics hatte, weil in dem, was wir gemacht haben, waren wir zu einer Zeit lang damals sehr, sehr weit vorne. Aber darum geht's mir eigentlich heute gar nicht.
Ja, aber es ist ja auch, man muss ja auch sagen, es ist ja auch ein Brett.
Ja.
an allen Fronten immer up to date zu bleiben. Ein Weil Wahnsinn. Natürlich, ich meine, hatten wir auch, glaube ich, kurz mal angerissen, aber wenn man alleine mal auf das Thema Transportation Management guckt, muss man ja mal sagen, dass, und da haben wir auch drüber gesprochen, 2007 durfte ich dann mal als Abgesandter mir das angucken und bin dann zurückgekommen und habe gesagt, oh, das sollten wir vielleicht noch mal ein bisschen abwarten. Ihr seid früher reingegangen.
Ja.
Und dann irgendwann wurde das ganze Ding nochmal in die Tonne gehauen und komplett neu gemacht. Und da musst du ja als Partner auch einfach bereit sein, das alles mitzugehen und auch diese Investitionen zu tätigen, weil sich da die ganze Zeit up to date zu halten und natürlich auch viel Schelte sich einzufangen, die dann kommt. Ja. Das macht ja auch nicht unbedingt immer viel Spaß, ne? Und eigentlich nochmal, du hattest mich nach LGM gefragt. Wir schweifen wieder ein bisschen ab, aber es ist ja auch viel passiert. Und was ich eigentlich sagen wollte, LGM ist für mich der konsequente und logische Schluss der SAP ihrer Strategie, ihrer Cloud-Strategie weiter zu folgen, nachdem ja mit S/4HANA Public Cloud der Step im ERP gemacht wurde, ist das jetzt die logische Ergänzung für die Logistik, absolut, aus meiner Sicht.
Absolut,
Und ich finde total gut, ich weiß noch, 2024 im Frühjahr hat Jörg Michaelis mich kontaktiert und gesagt, hey, er wird mir gerne mal was vorstellen. Ich soll mal vorbeikommen. Wir haben unseren Rating getroffen. Und dann hat er mir Logistics Management gepitcht. Und ich fand mehrere Sachen eigentlich cool. Das Erste, was ich cool fand, dass es eine Lösung ist, die Lagerlogistik, Transportlogistik und das Networking-Thema vereint in einem System.
Mhm.
Ja, mhm. Weil auch hier ist ja der Status quo, gerade im Private Cloud Umfeld und im S/4HANA Private Kontext. Wir haben EWM, wir haben TM und wir haben das BNVL, was gar nicht so im S4 Core integriert ist, ne? Aber wir wissen ja auch beide, wie EWM und TM damals entstanden sind. Das waren unterschiedliche Teams, die aus meiner Sicht auch gerade in der Anfangszeit nicht so viel miteinander gesprochen haben.
Ja.
Ich kann mich noch an eine Situation erinnern, 2009, wo ich mit Tobi Eisel unterwegs war. Liebe Grüße an dieser Stelle. In einem gemeinsamen Pitch, er sollte TM präsentieren und ich EWM. Und wir haben am Vortag auch noch zusammengesessen. Beide wenig Ahnung vom anderen System und haben mal so geguckt, wie das alles so zusammenpasst und haben uns dann gefreut, dass das Objekt Transportation Unit zu finden, was in beiden Systemen da war, aber was völlig anderes fachlich, inhaltlich, technisch bedeutete.
Ja.
Ja, das, das heißt, das passte überhaupt nicht zusammen. Und da habe ich schon innerlich Schweißausbrüche bekommen, weil das kannst du ja auch keinem Kunden erklären.
Nein, natürlich
ne?
nicht. Ja.
Und dann haben wir da, wir haben das alles umschifft, aber da wurde mir auch nochmal so richtig bewusst, dass SAP einfach groß ist, dass es für bestimmte Themenbereiche unterschiedliche Teams gibt und dass die übergreifende Kommunikation nicht unbedingt immer gegeben ist. Ja, und deswegen das ganze Thema End-to-End, ja, das war damals ein Luftschloss.
Ist schon krass, das ist ein anderes Thema, aber dass so große Unternehmen dann auch diese Themenfelder, trotzdem jedes Team soll ja eigenständig, föderalistischer Ansatz, aber dass sowas dann nicht als eine End-to-End-Lösung auch zusammengedacht ist und zusammengedacht wird, ist ja Relikt der Historie.
Klar.
Man hat ja jetzt erkannt, dass genau der Weg in eine andere Richtung geht, wahrscheinlich auch aufgrund des Kundendrucks. Kunden erwarten schnellere Implementierungen, einfache Implementierungen, ready to use. Das Modell hat sich geändert. SAP ist für kontinuierliche, schnelle Innovationen zuständig. Also soweit ich jetzt das mitgekriegt habe, vielleicht hast du da mehr Infos, auch relativ häufige Updates, also alle 2 Wochen wirklich Systeme-Updates. Die Lösung, Stand heute, Podcast-Aufzeichnung im Januar, ist ja noch nicht verfügbar am Markt. Das heißt, die Hoffnung des Marktes, aber auch natürlich die Hoffnung der Implementierungspartner, die da draußen da sind, und natürlich der SAP selber, sind da riesig groß. Also es wäre eine große Erwartung reingelegt. Ja,
absolut.
Ich bin gespannt, was da passiert, ja.
Ich bin auch gespannt und ich wollte den Bogen einfach nochmal schlagen, um nochmal bewusst zu machen, dass jetzt mit LGM eine neue Lösung am Start ist, die zum einen halt ja Logistik end-to-end denkt tatsächlich, auch im Kontext dann mit S4 als ERP. System und auch egal, ob mit Private Cloud oder Public Cloud, weil es ja letztlich auch eine Ergänzung ist zum vorhandenen Portfolio. Ja,
ganz wichtiger Punkt. Ne? Also die anderen Lösungen sind ja existent, bleiben existent, werden weiter supported, ausgebaut und das ist ja absolute Portfolio-Ergänzung der SAP.
Genau, absolut. Ja. Und nochmal den Brückenschlag zum Thema ERP, also S4 Public Cloud ist ja auf dem Vormarsch und ich glaube, das haben viele auch unterschätzt, was das für eine Relevanz in den letzten Jahren bekommen hat. Also gerade in den letzten 1-2 Jahren gibt es wirklich viele Public Cloud Projekte und dann aber innerhalb der Lager- und Transportthematik ist da halt noch ein Gap, was SAP dann auch erkannt hat und das mit dem LGM jetzt schließt. Und ich bin bei dir. Ich bin, also natürlich haben wir als Early Bird hier schon auch eine Testinstallation und experimentieren damit, auch im Kontext natürlich mit der BTP, weil der Public Cloud Ansatz ist ja Clean Core und alles, was ich individuell benötige, das docke ich über APIs an. Beziehungsweise die BTP an, die Grundlage ist, die dann auch wiederum der Treiber für das ganze AI-Thema ist. Ne? Ja. Da kamen wir ja vorhin auch her. Da muss ich sagen, glaube ich, hat SAP ein bisschen die Anfangsphase verschlafen, aber jetzt sind die gerade dabei, mit 7 Meilenstiefeln wirklich aufzuholen.
Ja.
Hat mit der BTP. Und also was ich persönlich auch gut finde, ich weiß nicht, wie du das siehst, wie sie AI denken, dass sie sagen, okay, du hast vorhin gesagt, Orchestrierung, ich baue eigentlich die Plattform, die SAP-Plattform so, dass ich AI, auch AIs oder LLMs von anderen großen AI-Companies mit andocken kann und integrieren kann. Und je nachdem, wer gerade einen Entwicklungssprung macht und wer eine bessere Funktionalität hat, kann ich das umswitchen. Gleichsam bauen sie mit Joule auch eine eigene AI, die integriert ist. Und ich glaube, das ist auch der Weg nach vorne, weil du hast einmal diese generalistischen Modelle, dazu zähle ich mal ChatGPT dazu, aber du hast ja auch, ich will nicht sagen Nischenprodukte, aber du hast spezialisierte AIs für bestimmte Aufgabenstellungen und ja, damit eigentlich dann nach vorne heraus eine Gesamtarchitektur zu schaffen, wo ich dann ja für die jeweiligen Aufgabenstellungen die besten Dinge zusammenstöpsel, das ist ja so die Idee dahinter, die ich auch ziemlich gut finde. Und die Idee, weiß ich, die hattest du schon 10 Jahre vorher. Und ich glaube, das ist auch so das Ding, wo du gesagt hast, oh, ich verstehe nicht, warum das größte Softwarehaus Europas diesen Weg nicht früher eingeschlagen hat. Und da hast du ja auch ein bisschen dann dein eigenes Ding gemacht.
Ne? Das ist es, ja, das ist es. Da hast du total recht. Umso schöner, ich meine, wir leben ja im Hier und Jetzt. Ne? Das, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, das hilft uns allen irgendwie, dass wir unsere Legacy aufgebaut haben und gewisses Verständnis, gewisses Weisheit entwickelt haben. Du hast es ja angesprochen. Die Wege haben wir relativ parallel genommen, viele Jahre. Du bist den Standardweg sehr erfolgreich weitergegangen, groß gewachsen. Ich bin ein paar Mal abgebogen, damit auch vielleicht auch diesen Freiheitsdrang, den ich auch beschrieben habe, immer auf was Eigenes zu machen und seine eigenen Ideen, Visionen umzusetzen, mit einem für mich damals schwächelnden Softwareanbieter SAP, der eigentlich nicht schwach war, aber ich vielleicht die Themen, die mich interessiert haben, dort als schwach gesehen habe. Sei es Yard-Management, sei es Integration, Echtzeitdaten etc. Ich weiß nicht, ob man es nachher in der Aufnahme hört, aber wir haben gerade so ein bisschen Bauarbeit gemacht. Aber wisst ihr was? Es ist unscripted. Genau das macht's aus. Und wir ziehen hier weiter durch mit schwitzigen Fingern und schweißgebadet. Vielleicht ist das sogar ein ganz guter Aufhänger.
Und Hammerschlag.
Und Hammerschlag auch mal drin. Ich glaube, wir sind einfach ein bisschen spät mit unserer Aufnahme heute dran und die Jungs wollen ihren Job da draus machen. Also, wie Technik ist gut heutzutage. Wir kriegen und alles rausgefiltert, was dann da so an Nebengeräuschen da ist. Nichtsdestotrotz, Finn, du hast es angesprochen. Ich glaube, dieses Umdenken muss stattfinden in Unternehmen. Das ist zum einen Transformation, Änderungsprozesse. Bei der SAP passiert eine Menge. Technologieentwicklung ist so rasend schnell, das heißt, es braucht andere Ökosysteme, die einfach offener sind, selbst wenn sie aus der SAP-Ecke kommen, sind sie heute wirklich sehr, sehr offen und offener als in der Vergangenheit und erlauben natürlich dort weitere Entwicklungsmöglichkeiten.
Ja, André, du hast ja vor ein paar Jahren dann den Stecker gezogen, ne, und hast gesagt, okay, jetzt ganze Thema SAP und auch Produkt lege ich mal beiseite, mach mal jetzt ein bisschen mein eigenes Ding. Enkeber gegründet, auch im Hinblick ganzheitlich zu beraten, strategisch zu beraten. Und dann hast du ja gedacht, okay, die ganzen neuen Themen, neue Technologie, Prozesse, aber auch die Menschen, die es machen, zusammen ja in eine, ja, sage ich mal, neue Plattform, in ein neues Netzwerk reinzugeben mit Shift 3. Was war da der Auslöser für dich, zu sagen, okay, da muss was passieren mit dem, was hier jetzt ja auch, wir hatten es am Anfang aufgegriffen, was alles an neuer Situation entsteht, an Rahmenbedingungen, an Technologie. Was war der Auslöser?
Du, das waren so viele Auslöser, die kann ich gar nicht auf einen Nenner bringen. Es waren einfach ganz viele verschiedene Themen von denen, was du schon genannt hast, aber auch diese Social Media mittlerweile Genervtheit so ein bisschen, dass die Themen nicht mehr so richtig ankommen von den Menschen, die ankommen sollten. Das heißt, ich mache Social Media, alle machen Vorwürfe, ich mach dem keinen Vorwurf. Entweder spielt man mit oder man spielt nicht mit. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich habe einfach ganz viel in der Vergangenheit profitiert davon, wenn wir zusammen eng gearbeitet haben, Mentoren an der Seite hatten und Wissen ausgetauscht haben am lebenden Objekt und Dinge auszuprobieren. Und das war auch so ein bisschen die Idee mit Shift 3, Menschen, Prozesse, Technologien zusammenzubringen, Enkeber noch immer den Puls mit dem Ohr und auch der Hand in den Markt und Shift 3 so ein bisschen die Plattform zu bauen, wo man experimentieren kann, steht auch auf der Webseite, Wissenstransfer, Know-how-Transfer etc. Aber einfach Leute auch physisch zusammenbringt. Nur ist ja eins auch klar, Wissen ist überall heute verfügbar. Man geht zu ChatGPT, fragt seine Frage. Wissen ist da, Verständnis fehlt. Und dadurch gibt es ein schönes Zitat, dadurch, dass schon alles mal gesagt wurde, aber immer wieder vergessen wird, müssen wir es wieder wiederholen. Und ich habe aber auch eins gemerkt, Community-Arbeit ist unheimlich anspruchsvoll, aufwendig, manchmal auch undankbar, wenn, und da mache ich mir so ein bisschen den fehlenden Stecker, sage ich einfach mal, der da noch fehlt, der fehlende Impuls, das Feuer, das Gas strömt aus und die Flamme fehlt. Und die Flamme ist immer wieder operativ an den Dingen dran zu bleiben. Und du warst ja auch von Anfang an mit Prismat dabei und bist dabei. Und wir sehen gerade in diesem Wissens-Know-how-Transfer und immer im Projektgeschäft immer dran zu bleiben, auch weiterhin einen Riesenhebel. Aber worin ich noch einen weiteren Hebel sehe, und da bin ich auch auf dich zugekommen, habe gesagt, Mensch, Finn, eigentlich muss ich mehr Endkäber wieder in die Operative bringen. Also ganz konkret habe ich, haben wir letztes Jahr schon über KI und über Startups gesprochen. Und ich habe wieder gesagt, Mensch, eigentlich müssten wir das Know-how von dir in Person, aber auch der Prismat, mit dem, was der Käber gemacht hat, mit SaaS und seiner produktorientierten Sicht da draußen und mit dem Blick nach vorne als Zukunftsdenker irgendwo, ne, zusammenbringen. Was hältst du davon, wenn wir eine gemeinsame Firma gründen? Was hast du dazu gesagt?
Ja, lassen wir die Katze aus dem Sack. Die Folge heißt Time to Shift. Und ich habe gesagt, André, tatsächlich beschäftige ich mich seit SAP auf mich zugekommen ist mit der Idee von LGM, ob wir dafür nicht eine Company ausgründen. Warum? Weil man könnte ja sagen, hä, verstehe ich nicht, ihr könnt das doch als Prismat machen. Weil ich von Anfang an gesehen habe, dass LGM, so wie es vorgedacht ist, ein komplett anderer Projektansatz ist. Ja, also LGM-Projekte werden anders laufen als beispielsweise ein EWM oder ein TM-Projekt. Und deswegen ist es halt wichtig, hier mit einem anderen Ansatz reinzukommen. Ich glaube, man braucht ein gewisses Maß an Agilität, man braucht dieses Produktverständnis, man muss hier Add-ons, Add-ins vorsehen, man muss es ganzheitlich denken, man muss das AI-Thema direkt mitdenken und hier kommen viele Aspekte zusammen, wo ich gesagt habe, André, das ist eine verdammt gute Idee und hier uns zusammenzutun, um nicht aus 1 plus 1 2 zu machen, sondern viel mehr, das glaube ich, ja, war eine tolle Idee. Und umso mehr freut mich, dass wir das hinbekommen haben, hier eine Ausgründung gemacht haben mit To Shift, so heißt die Company, konsequenterweise aus der Shift 3-Historie heraus. Und ja, ich freue mich sehr, sehr darauf, mit dir gemeinsam diese neue Reise zu starten und bin gespannt, wo es hingeht und wie schnell und wie der Markt reagiert, weil ja, man muss sagen, LGM ist natürlich der Treiber für uns. Also hier nochmal wirklich danke an SAP für diesen Trigger. Aber tatsächlich waren bei dir noch ein paar andere Gedanken mit drin. Vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen ausholen, was so deine Treiber waren und was auch deine Vision der neuen Company ist.
Ja. Richtig. Vielen Dank erstmal für die Ausführungen. Vielen Dank für das Vertrauen, das wir jetzt hier eigentlich über viele, viele Jahre schon aufgebaut haben.
Ja, danke
das
dir.
Ist ja,
danke dir.
Ja, es ist in Gegenseitigkeit. Es ist immer gegenseitig. Und das ist auch eine wesentliche Basis dessen, dass sowas überhaupt eine Chance bekommt zu funktionieren. Also wenn da schon irgendwie Misstrauen und sonstiges gegenseitiges Nichtverständnis da wäre, bei allen, ja, wo man jetzt auch neu startet, das ist ja klar, man muss diesem Ganzen eine Chance geben. Und das, ja, finde ich erstmal sehr positiv. Ich freue mich da riesig drauf.
Ja, wir reden ja auch ganz, ganz häufig über Haltung. Und was mich persönlich an der Startup-Bubble in Deutschland, ich kenne mich jetzt auch nicht so aus, aber was ich halt so mitbekomme, ist dieses getriebene, wir bauen Startup, um einen geilen Exit zu machen. Das nervt mich schon so doll an, ja. Weil eigentlich gar nicht die Sache und die Idee und was Cooles hinzustellen im Mittelpunkt steht, sondern eigentlich, wie kriege ich in möglichst kurzer Zeit den Wert möglichst schnell in absurde Dimensionen hochgetrieben, um es dann wieder bestmöglich zu verkaufen.
Absolut.
Und da fehlt mir ein bisschen eigentlich, ja, das Thema in den Mittelpunkt zu stellen und was aufzubauen, was Bestand hat und auch eine Berechtigung hat, im Markt zu sein und auch den Kunden hilft.
Genau,
ja?
Richtig.
Und ja, deswegen finde ich diese Konstellation, weil ich halt weiß, für dich steht erstmal im Mittelpunkt wirklich den Kunden nach vorne zu bringen mit seinen Prozessen. Und genau das ist auch unser Treiber. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir nachhaltig erfolgreich am Markt unterwegs sind.
Ja, du hast ja angesprochen, was da anders ist. Wert ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Werte selber, aber auch der Wert. Also eine wertorientierte, einen value-driven Ansatz zu haben. Das habe ich natürlich sehr stark aus dem ganzen Software-as-a-Service in den letzten Jahren mitgenommen für mich, dass der wirkliche Wert für den Kunden auch erst mit dem Go-Live wirklich und der Phase danach anfängt. Warum ist das so wichtig, zu schauen, dass man wirklich wenige Absprünge hat, also dass der Kunde nicht wirklich dann auch nach einer kurzen Zeit wieder vom Vertrag zurücktritt? Weil das tut er, wenn er unzufrieden ist. Wenn er jetzt ein Projekt nur geliefert bekommt, das live geht. Ich hatte immer diese Vision auch, wenn wir Software und vor allem auch Prozesse bei den Kunden optimieren, dann muss das eine Wertmessbarkeit haben. Das heißt, den Mehrwert, den wir bringen, den muss der Kunde spüren. Der muss uns eigentlich aus seinen eigenen Mitteln heraus empfehlen. Und deswegen musst du da auch anders liefern, du musst den Kunden anders betreuen. Du hast es angesprochen, die Implementierung wird vielleicht zukünftig nur nach einer Aktivierung sein von Software, weil dieses riesengroße Implementierungsrad vielleicht zu einem anderen Ansatz führt. Wir haben uns da Gedanken gemacht, wie Innovationen auch entstehen in Activation Loops. Also ich habe immer dieses Infinity-Zeichen vor Augen, wenn ich daran denke, dass du eigentlich, wenn du Dinge live gesetzt hast, auch in einem Lager, das ist dann erstmal produktiv, aber dann eigentlich erst verstehst und der Nutzer sagt, und da kamen auch viele Diskussionen in der Vergangenheit her, oh, jetzt habe ich aber erst wirklich verstanden, wie die Software funktioniert. Können wir da nicht einen Change Request machen? Können wir das machen? Das? Und diese Change Request war nachher das, was den Kunden häufig gekillt hat im Sinne von auch Zufriedenheit mit dir als Anbieter. Wir wollen hier wirklich eine Tech Firma schaffen, die den Wert des Kunden in den Fokus rückt, in den Mittelpunkt rückt. Natürlich mit einem sehr, sehr starken LGM-fokussierten Ansatz. Also ich bin zurück, back to SAP, wenn man so will, auf dem SAP-Track, was konsequent ist, wenn man sich meine Vita anguckt, aber auch mit dem Know-how der letzten Jahre, für unsere Kunden Plattformen zu schaffen, die sich weiterentwickeln können und die auch kontinuierlich weiterentwickelt werden und sich kontinuierlich weiterentwickeln. Das geht los bei der Befähigung der Mitarbeitenden, das heißt die Rolle der Mitarbeitenden im Unternehmen in der Zeit von Automatisierung, von autonomen Systemen und anderen Prozessen muss sich ändern. Du hast gefragt, wo ist mein Ziel? Ich sehe eine Welt und ich orientiere mich immer an diesem Level 5 Modell, Maturity. Ja. Wie reif bin ich wirklich? Ja. Mein Nordstern ist immer die autonome Enterprise. Und das in der Logistik. Über Transport, Lager, Echtzeitdaten, Inbound-Logistikkette, auch im Yard. Ja, wir reden alle über Yard-Management-Systeme, ist ja mein Lieblingsthema. Ne? Das Thema ist für mich eigentlich schon erledigt. Wir müssen über Yard-Execution-Systeme, Yard-Operation-Systeme reden. Und die funktionieren heute kamerabasiert über das Equipment, was da ist, um Muster zu erkennen. Oder digitale Zwillinge, auch ein nettes Passwort. Aber auch da entsteht der Wert, wenn wir wirklich die Daten, die wir dort haben, auch nutzen können, um den Prozess besser zu machen. Das auch nachweislich besser zu machen. Oder auch zu zeigen, dass der Prozess einfach scheiße ist und so nicht funktioniert. Deswegen freue ich mich riesig darauf, wir sind kein neuer SAP-Implementierer. Punkt. Wir beide diskutiert, ich habe den Spruch gesagt, ne, wenn Sie als Kunde einen SAP-Implementierer suchen, sprechen Sie uns nicht an, dann leite ich Sie weiter, weil das machen wir trotzdem. Das macht ja die Prismat, implementiert SAP, EWM und TM und die Themen darum herum. Wir sind die SAP aktivieren und drumherum die Architektur so mit unseren kleinen Teams, mit Knowledge Teams bauen, wo Data-Experten dabei sind, wo Machine Learning-Experten dabei sind und nicht nur beraten, sondern wirklich auch umsetzen. Das ist eine Vision, ist eine große Vision, aber Simplifizierung, das ist genau das, was wir wollen. Gerade bei den kleinen Standorten schnellen Nutzen zu schaffen, andere Nutzungsmodelle aufzuzeigen langfristiger Partner zu sein. Also uns daran messen zu lassen, wie gut die Qualität empfunden wird und die Vorteile empfunden werden, wenn man mit einer Two-Shift, auch da nochmal von mir der Name jetzt, also in die Transformation geht. Wir bringen euch dahin, um da erfolgreich zu sein. Es ist ein Paradigmenwechsel und du hast es angesprochen. Deswegen passt das auch nicht direkt in ein Modell der Prismat und deswegen passt das aber wunderbar zu einer Tochtergesellschaft, der Prismat, wo wir uns aber auch öffnen für andere Partner, weil wir leben davon, dass andere Unternehmen schnell KI-Lösungen entwickeln, die für einen bestimmten Use Case relevant sind. Wir leben davon, dass wir vielleicht in der BTP besondere Entwicklungen machen. Wir leben davon, dass wir Automatisierungstechnik, Robotik intelligent einbinden, sowohl auf Prismat EWM-Seite als auch wir für die Cloud-Umgebung unserer Kunden, die dann mit dem LGM arbeiten. Die Welt da draußen hat sich extrem geändert. Und wenn man glaubt, dass man in der Logistik so arbeiten kann, wie man 2010 gearbeitet hat, auch 2030 arbeitet, dann ist man eigentlich schon Teil des Problems. Und das andere Problem, was wir natürlich verstehen, es darf nicht zu 3-, 5-, 10 Jahresprojekten führen, sondern kurze Activation Cycles. Wir wollen kurze MVPs anbieten, auch so ein bisschen aus der SaaS-Welt übernommen, die aber dann in der Zeit auch live gehen können. Das ist unsere Messlatte. Und ja, da freue ich mich drauf, jetzt die ersten Schritte zu machen. Ist natürlich mit einem neuen Produkt immer sehr, sehr spannend, wie dann auch der Anbieter selber den Schritt halten kann als SAP. Aber es ist ja nicht nur SAP, sondern auch KI und Co. Und da können wir, glaube ich, was Spannendes schaffen. Wir haben das richtige Umfeld. Wir sitzen hier im Digital Hub Hamburg. Hier sind ganz viele Talente, die sich mit KI, mit Logistiktechnologie, mit der Zukunft der Logistik beschäftigen. Was kann besser sein, dass wir hier Synergien knüpfen, dass wir hier Verbindungen aufbauen, dass wir hier uns einbringen, dass wir sagen, wir sind Teil vom Ökosystem, weil sowas funktioniert auch nur im Ökosystem. Und ja klar, wir suchen innovative, spannende Unternehmen, die sagen, meine Güte, genau das hat uns gefehlt. Jemand mal, der nicht mit einem 25-Jahre-Projekt um die Ecke kommt, sondern mit frischen Ansätzen. Erst natürlich beweisen muss, jeder muss sich immer beweisen. Worte sind immer Schall und Rauch, wenn das Ergebnis nicht so ist. Aber wir wollen Impact haben. Es ist Zeit für Impact, weil Wissen, wie gesagt, ein Berater für Wissen zu kaufen, die Zeit ist vorbei. Jetzt ist es Zeit für Ergebnisse. Und das ist das, was wir wollen. Ergebnisse liefern, positive Ergebnisse für unsere Kunden.
André, jetzt hast du ganz, ganz viele Punkte angerissen, wo ich glaube, da würde ich am liebsten an vielen Stellen nochmal in die Tiefe nachfragen. Aber das wird den Podcast sprengen. Wir neigen ja dazu, wenn wir beide zusammensitzen, immer ein bisschen den Zeitrahmen zu sprengen. Du hast von Team, von neuen Rollen gesprochen. Finde ich sehr, sehr interessant in deiner Vision. Das könnte man an anderer Stelle nochmal tiefer legen, was du zukünftig auch für Rollen siehst. Vielleicht gehen wir nochmal ganz kurz ein auf unsere Rollen. Denn deine Rolle wird ja sein, du wirst Geschäftsführer dieser neuen Company Two Shift sein. Du bist der Treiber nach vorne. Ich in meiner Rolle als Prismat-Geschäftsführer bin dann quasi in der Rolle des Gesellschafters. Nichtsdestotrotz werden wir natürlich sehr, sehr eng zusammenarbeiten, weil wir in dem SAP-Kontext natürlich viele Themen haben, die uns beide dann berühren. Wir werden bei unseren Kunden ja zukünftig Systemlandschaften haben, wo vielleicht es auch EWM mit einem LGM, mit einem TM parallel geben wird. Ich glaube, das wird an ganz, ganz vielen Stellen die Systemarchitektur der Zukunft sein. Und wir werden natürlich auch unser Know-how, du bringst unglaublich viel Produkt-Know-how mit. Wir haben unsere Rakete dabei, wo wir auch schon intern dabei sind. Welche Themen kann auch an LGM angedockt werden? Was macht Sinn auch für die ganze LGM-Thematik? Und da passiert gerade unglaublich viel. Deswegen freue ich mich, dass wir gemeinsam ja auch auf der Logimat das ganze Thema nochmal tiefer legen möchten. Und ja, wird eigentlich damit schließen, hey, kommt sehr, sehr gerne vorbei auf der Logimat am Prismat-Stand. André wird selbstverständlich dabei sein. Alle Fragen zu Two-Shift, zu LGM, zu den AI-Themen und auch zu dem Value-Driven-Ansatz, Value-Driven-Approach erläutern. Und ja, wir freuen uns sehr darauf, hier die gemeinsame Reise zu starten. Wir haben auch eine Pressekonferenz dann und haben logischerweise sehr, sehr viele Kunden schon eingeladen, die mit uns über das Thema sprechen möchten.
Ja, dem kann ich eigentlich gar nichts mehr hinzufügen, Finn. Ich freue mich auch riesig drauf. Die Wochen gehen so schnell jetzt ins Land. Wir haben viel zu tun. Es gilt viel vorzubereiten und weiter an diesem Ansatz zu arbeiten. Wir haben eine klare Vision. Und das ist auch ein Riesenunterschied, dass wir sagen, wir sind jetzt nicht Exit-getrieben und gesteuert. Das wollte ich vorhin auch nochmal aufgreifen. Wir haben richtig Bock. Und wir haben richtig Lust, einfach für unsere Kunden, aber auch für unsere Teams, einfach ein Umfeld auch zu schaffen, was wachstumsorientiert nach vorne gerichtet ist, was modern ist und was auch einfach Wachstum ermöglicht. Sowohl für unsere Kunden als auch für unsere Mitarbeitenden. Einfach was da jetzt gemeinsam zu schaffen, was es so in dieser Form einfach noch nicht gibt, was es braucht, um einfach erfolgreich in die Zukunft zu gehen. Und da freue ich mich riesig drauf. Ja, freue mich auf die Logimat, kann losgehen, lass uns angreifen, Gas geben zusammen und eine erfolgreiche Zukunft zeichnen. Danke dir.
Danke dir.
Ja, schön, dass du da warst und bald geht's weiter mit einer neuen Folge Podcast. Wer da der Gast oder unsere Gästin, gibt's glaube ich nicht, sein wird, werde ich nochmal genauer erläutern. Bis bald.